In den 1980er Jahren wurde ein bis dato hoch angesehener Arzt verhaftet, weil er im Verdacht stand, einen Patienten ermordet zu haben. In einem Indizienprozess wurde er verurteilt, aber er bestritt seine Schuld so vehement, dass viele ihm glaubten. Damals ein Fall für die Boulevardpresse, wenn Sie sich erinnern, er ist damals als Dr. Mord bekannt geworden in diesen Blättern. Heute ist es ein Fall für zwei angesehene, seriöse Juristen. Christine Gutmann arbeitet im hessischen Justizministerium inzwischen und Christoph Gebhardt ist Richter. Das gemeinsame Buch der beiden heißt »Der Arzt, dein Freund und Mörder, Strafsache Dr. U«. Ein Lehrstück. Und bei mir im Studio ist da jetzt dazu jetzt unsere Rezensentin Susanne Billig. Guten Morgen, Frau Billig.
Guten Morgen.
Dr. U bezieht sich auf den Namen Thomas Ulrich, so heißt er nämlich in diesem Buch. Gemeint ist aber der echte Arzt und verurteilte Mörder Wolfgang Robens. Was hat dieser Mann gemacht?
Ja, wenn man ihn selbst fragt, dann hat er gar nichts gemacht. Das behauptet er wohl bis heute. Fragt man aber die Gerichte und Ermittlungsbehörden, dann hat er mindestens zwei Morde begangen. Den ersten 1984, da hat er seinem alleinstehenden älteren Vermieter in seiner Wohnung neben seiner Arztpraxis eine Spritze gegeben, aber nicht das übliche Stärkungsmittel, sondern es war darin ein Narkotikum. Dann hat er ihm die Nase innen aufgeschnitten, woraufhin der Mann an seinem eigenen Blut erstickt ist. Und dann hat er einen Brand gelegt. Das war sein eigentliches Ziel. Er wollte das ganze Haus mit seiner Arztpraxis da drin abfackeln, um eine hohe Versicherungssumme zu kassieren. Und 20 Jahre später hat er erneut gemordet. Inzwischen ging er auf die 60 zu. Wieder war sein Opfer ein alleinstehender Mann ohne große soziale Kontakte, aber mit viel Geld. Und dieses Mal hat er sein Opfer erschossen und dann das Testament zugunsten seiner Frau gefälscht. Und dann gibt es noch so einige Grauzonen, in denen nie gegen ihn ermittelt wurde. Als er junger Student war, gab es in seinem Semester eine mysteriöse Vergiftungswelle. Und seine mehreren Ehefrauen sind alle an seltsamen schleichenden Erkrankungen erkrankt, haben begonnen daran zu leiden, wenn er sich neu verliebt hat.
Nach diesem Mord, der vielleicht gar nicht der erste war, aber den Sie jetzt auch als ersten geschildert haben, das war Ende 1984, glaube ich, dass das die Leiche dieses Vermieters nach dem Feuer gefunden wurde. Da ist er, wie erwähnt, verhaftet worden, landete im Gefängnis und hat dann so sehr seine Unschuld beteuert, dass wirklich viele ihm das geglaubt haben. Wird das nachvollziehbar in diesem Buch, warum er, von dem wir inzwischen wissen, er ist mehrfacher Mörder, damals so glaubhaft war als Unschuldiger?
Also es wird nicht nachvollziehbar in dem Sinne, dass die Autoren oder dass wir als Leserinnen und Leser die Täterschaft ernsthaft in Zweifel ziehen würden. Denn die Taten waren interessanterweise von dem perfekten Mord weit entfernt. Zum Beispiel im ersten Fall hat er einfach vergessen, die Fenster zu öffnen. Das Feuer hatte keinen Sauerstoff, es gab nur einen kleinen Schwelbrand, woraufhin die ganzen Spuren offen vor den Augen der Polizei lagen. In dem zweiten Mord hat er eine Unterschrift gefälscht, aber diese Unterschrift hatte nicht mal entfernte Ähnlichkeit mit der tatsächlichen Unterschrift des Opfers. Dazu kommen viele andere Indizien. Das Buch bohrt sich da richtig hinein, hat da dann auch echte Krimi-Qualitäten. Aber was nachvollziehbar wird, ist, warum so viele Leute ihm auf den Leim gegangen sind. Also er war ein überaus beliebter, auch fachlich kompetenter Orthopäde, ein großer, seriös wirkender Mann, der große Überzeugungskraft hatte, viel Charme hatte, offensichtlich andere gut um den Finger wickeln konnte. Er war auch ein bisschen ein Angeber und Aufschneider, aber das haben nicht alle als negativ bemerkt. Er hat ja nach seiner ersten Verurteilung versucht, die Wiederaufnahme seines Verfahrens zu erreichen, hat renommierte Professoren als Fürsprecher gewonnen. Der Anstaltstheologe hat sich für ihn eingesetzt. Er ist später der beste Freund seines Psychotherapeuten geworden. Diese Fassade hat gut funktioniert und das macht seinen Fall ja auch so außergewöhnlich.
Das Außergewöhnliche ist ja auch, dass Sie jetzt relativ klar sagen können, er hat in mindestens zwei Fällen sicher und vielleicht noch öfter gemordet, aber dass er ja doch irgendwie ein Typ ist, der mir in kein Raster zu passen scheint. Haben diese beiden Autoren, ist das Ihr Eindruck bei der Recherche, ihn wirklich begriffen? Kennen wir den Mann jetzt, wenn wir das Buch lesen?
Das kann man so eigentlich nicht sagen. Sie haben ihn nicht begriffen oder durchschaut und das behaupten sie auch nicht. Das ist sehr, sehr schwer, dahinter die Fassade zu schauen. Sie greifen einige Punkte heraus. Er hatte wohl ein sehr problematisches Verhältnis zu seinem Vater, ein Demuts- und Winselverhältnis, hat eine seiner Ehefrauen das mal genannt. Er hatte diese notorische Geltungssucht. Er hat oft und viel gelogen, immer um die eigene Person aufzuwerten. Er hat für Applaus so gut wie alles getan. Das kann man ziemlich sicher sagen. Und die Autoren vermuten auch, dass seine Taten nicht aus Geldgier passiert sind, sondern er wollte das Geld, um seine Praxis zu verschönern, um in die größere Stadt zu gehen, um mehr Prestige, mehr Anerkennung zu bekommen. Er lief umher, möglicherweise tut er es bis heute mit dem Gefühl, da muss doch mehr Anerkennung zu meiner Person kommen.
Woran können Sie sich so sicher sein? Sie haben es ein bisschen angedeutet, Frau Billig, aber was ist nur eigentlich drin in dem Buch? Ich meine, natürlich Ermittlungsakten und ähnliches, aber geht es weiter? Weil ich könnte mir vorstellen, aus Ermittlungsakten geht so viel Persönliches ja doch noch gar nicht hervor.
Die Frage verstehe ich nicht.
Also was ist alles in dem Buch? Sind es nur Ermittlungsakten? Haben die vielleicht sogar Briefe? Haben die Zeugenaussagen?
Die haben das ganz akribisch zusammengetragen. Das Buch geht chronologisch vor und das Buch will auch, das ist, glaube ich, auch wichtig, um das Buch zu verstehen, das Buch möchte eine Einführung in die deutsche Strafjustiz sein. Und das ist eine schöne Konstruktion, finde ich. Die Autoren nehmen sich einen Fall, der durch die Presse gegangen ist, einen ganz dramatischen, außergewöhnlichen Fall und erklären uns anhand dieses Falles, wie Strafjustiz funktioniert. Und dann, wie Sie sagen, genau, es gibt Gutachtenausschnitte darin, Ausrisse von Briefen. Es gibt viele Infokästen, in denen juristische Fachbegriffe erläutert werden. Und deswegen gibt es so eine schöne Mischung. Der sachlich kühle Blick in dieses Justizgetriebe einerseits und auf der anderen Seite diesen außergewöhnlichen Fall. Und am Ende versuchen sie sich auch an einer Interpretation. Es gibt einen Epilog in dem Buch, da fragen sie, wer hätte eigentlich etwas anders machen können? Hätte man etwas daraus lernen können? Hätte man diesen Mann nie freilassen dürfen? Sie kommen aber zu einem ernüchternden Fazit. Sie sagen, diesen Mann konnte man einfach nicht durchschauen, denn er ist kein psychisch kranker Mörder, dessen psychische Krankheit man irgendwie hätte diagnostizieren können, sondern er ist eigentlich ein Betrüger, als solcher auch hochkompetent sozial. Das hat er immer wieder bewiesen. Und im Grunde hat ihn die Gelegenheit zum Mörder gemacht, indem er immer diese älteren Männer mit viel Geld und ohne soziale Kontakte kennengelernt hat. Sie nennen das eine partielle Killermentalität. Das hätte auch ein forensischer Psychiater wahrscheinlich nicht durchschauen können.
Ich glaube, das Buch macht mir ein bisschen Angst, aber es ist offenbar empfehlenswert. Ich danke Ihnen sehr. Susanne Billig war das über Der Arzt, Dein Freund und Mörder. Das Buch von Christine Gutmann und Christoph Gebhardt ist im Hirzel Verlag erschienen. Es kostet 17,80 Euro und wie immer finden Sie Informationen zu diesem Buch auch im Internet unter dradio.de.
Deutschland.